Wir alle sterben. Es ist auch egal, ob jemand Professor, Doktor ist, der verstirbt, oder jemand, der sein Leben lang, was weiß ich, gemacht hat. Diese Situation hatten wir nämlich auch mal in unserem Geschäft. Da lagen zwei Personen in dem Klimaraum, von denen ich genau weiß, dass sie sich überhaupt nicht leiden konnten.
Indem wir wissen, dass wir nur begrenzt auf der Welt sind, ist der Tod also auch ein Begleiter. Und ich glaube, so muss man ihn auch annehmen. Dann wird es nicht ganz so schlimm.
Wundern tut mich eigentlich nicht mehr viel. Ich bin extrem geerdet.
Guten Morgen, Friederike.
Guten Morgen, Tobias.
Also ich glaube ja, diese Folge heute wird heiterer, als der Titel erahnen lässt.
Denn heute reden wir über etwas, über das wir eigentlich nicht gerne reden.
Den Tod, das Sterben und die Trauer.
Zu Gast ist
eine Frau, die das in der 8. Generation jetzt wirklich professionell macht.
Die Bestatterin Barbara Neusel-Munkenbeck. Herzlich willkommen in unserem Podcast Wohnzimmer, Barbara Neusel-Munkenbeck. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, ich bin sehr, sehr gerne gekommen.
Guten Morgen.
Was ist denn das Schöne am Bestatterinnenberuf? Also wann wird es vielleicht sogar mal heiter?
Ja, der Mensch an und für sich ist ja schon irgendwie, wie soll ich sagen, ein besonderes Gebilde. Und der gibt viel her. Mhm. Ja, und es gibt auch skurrile Dinge, die wir erleben. Und manchmal ist es wirklich zum Lachen.
Kannst du was erzählen? Fällt dir was ein?
Ja, mich hat ja mal eine Witwe angerufen und gefragt. Na, also da ging es noch um die Auswahl des Urnengefäßes. Die Urnen sehen heute anders aus als früher und sind aus verschiedensten Materialien. Und ich wurde dann gefragt, ob es denn auch Urnen aus Glas gäbe, weil der Opa hätte immer so gerne aus dem Fenster geguckt. Das ist doch nett, finde ich. Ja. So.
Und hat sie eine Glasurne bekommen?
Die sind ja nicht zugelassen, die dürfen nicht in die Erde, ne, weil es nicht verrottbar ist.
Und Opa ist ja hinterher eh in der Aschekapsel, ne?
Ja, der ist in der Aschekapsel, die übrigens jetzt mittlerweile auch aus einem Material besteht, was also verrottbar ist. Ne? Früher waren ja viele metallene Gegenstände, die so in die Erde kamen. Ist ja gut, dass das nicht mehr so ist.
Sag mal, was war denn eigentlich deine erste eigene persönliche Begegnung mit dem Tod?
Ich glaube, die erste persönliche Begegnung mit dem Tod, die hatte schon mit dem Beruf meines Vaters zu tun. Mhm. Deshalb war sie nicht so ganz persönlich, aber sie war für mich ganz persönlich. Da bin ich nämlich einmal in eine Räumlichkeit gegangen, wo ich jetzt gar nicht genau wusste, dass da ein Verstorbener lag. Und bin dann das erste Mal mit einem toten Menschen konfrontiert worden.
Wie alt warst du da?
7, 8, so.
Und
ungefähr.
Erinnerst du dich noch, warst du erschrocken oder?
Nein, ich war nicht erschrocken, komischerweise. Ich habe, glaube ich, irgendwas Lustiges gesagt. Ich habe gesagt, die verstorbene Dame, die da liegt, die hat aufgeblasene Backen. Mhm. Ich hatte das Gefühl, die hätte so richtig dicke Bäckchen. Mhm. Und das habe ich wohl gesagt. Mhm. Und dann ist das aber auch an mir so vorbeigegangen. Es wurde natürlich viel über das Thema gesprochen und dadurch war es jetzt nicht so ganz erschreckend für mich, dieses Erlebnis.
Mhm. Euer Unternehmen ist über 200 Jahre alt,
genau.
Wenn wir das richtig gelesen haben.
1813,
das, okay, genau. Das heißt, es ist das älteste noch existierende Bestattungsinstitut in Wuppertal.
Ja, und weit und breit.
Ja. Weißt du, wie deine Vorfahren zu dem Thema gekommen sind?
Ja, die kommen aus dem Waldeck. Da waren die auch schon sogenannte Kastenmachermeister und Schreinerbetrieb hatten die im 18. Jahrhundert, also 1746 war das, glaube ich. Und dann sind die aber, wie viele andere auch, zu Beginn des 19. Jahrhunderts hier rüber gekommen, um besser Geld verdienen zu können. Mhm. Ja, und damit ist dann 1813 genau an dem Platz, wo wir jetzt auch sind, an der Berliner Straße, ist das Unternehmen gegründet worden. Noch mit einer Schreinerei.
Mhm. Das war damals üblich, ne? Dass Schreiner so nebenbei
genau.
Den Bestatterjob
genau.
mitgemacht
genau.
haben.
Genau, ne? Die bauten die Särge selbst. Und das war im Grunde auch so die Tätigkeit des Bestatters. Mhm. Den Sarg herstellen, den Verstorbenen einbetten und zur Beerdigung, also zum Friedhof zu bringen. Das war die Aufgabe des Bestatters. Das stellt sich heute etwas anders dar.
Bestatterin zu werden ist für viele Menschen ja, würde ich mal behaupten, kein Traumberuf, weil man doch so Manschetten im Kopf hat vor dem einen oder anderen Thema.
Ja klar, alles was mit Tod und Trauer zu tun hat, das verdrängen wir ja sehr gerne und nutzt aber nichts. Wie wir alle wissen, weil es kommt ja auf uns alle irgendwann zu, für uns selbst und auch für unsere nächsten Angehörigen und für alle Menschen. Ich weiß nur, wenn ich sage, dass ich Bestatterin bin, wenn man das nicht weiß, dann kommen entweder große Augen, Stirnrunzeln oder die Frage, was machst du denn da? Nein, dann gibt es aber jetzt mittlerweile auch die Aussage, da habe ich großen Respekt davor.
Mhm. Wie bist du denn dazu gekommen? Denn du hast ja, wenn wir es richtig wissen, erst Lehramt studiert und dich dann aber trotzdem für den Job der Bestatterin entschieden.
Ja, ich habe ja mein Abitur auf einem Sportgymnasium, auf einem Internat gemacht in Hessen. Ich war also Leistungssportlerin, ich komme aus der Leichtathletik und mein Ziel war eigentlich immer etwas mit Sport zu machen. Als ich Abitur gemacht habe, habe ich gedacht, ach, ich glaube, Lehramt würde mich interessieren. Wir hatten auch so einige Lehrer in der Familie und da habe ich dann mein zweites Hobby, nämlich das textile Gestalten, Textildesign als zweites Fach dazu studiert. Und auch vor dem Hintergrund, dass ich mir zu dem Zeitpunkt noch nicht vorstellen konnte, meinen Vater als Chef zu haben. Mhm. Das war für mich erstmal ein bisschen schwierig. Mein Vater war schon ein sehr dominanter Mensch und da hatte ich sehr viel Respekt davor. Und ich habe gedacht, nee, ich gehe mal erst so meinen eigenen Weg. Ich war ja auch dadurch, dass ich auf dem Internat gewesen bin, erstmal von Wuppertal weg, habe auch gewisse Freiheiten genossen, das muss ich ganz ehrlich sagen, als junger Mensch. Und konnte mir dann nicht vorstellen, so direkt wieder ins heimische Gefilde zurückzukehren. Und habe mir dann auch einen Ort gesucht, wo ich diese Fächerkombination nicht in Wuppertal studieren konnte, nämlich in Bonn. Und da habe ich eine wunderbare Studienzeit erlebt. Und dann kam eigentlich eine Geschichte, die mich eigentlich auch im Leben schon noch immer beschäftigt, auch heute noch, nämlich, dass das textile Gestalten doch zu einem mehr als Hobby wurde. Und das war schon eine Leidenschaft. Ist auch heute noch etwas, was mich sehr interessiert. Mode und Design, gutes Design. Dann bin ich mit meinen Mappen, die ich hergestellt hatte, mit meinen Entwürfen, bin ich nach Mönchengladbach und Krefeld gefahren zu den Textilhochburgen, wo man hätte weiter studieren können. Und den Weg hätte man mir da auch geebnet. Ich hätte also sofort aufstocken können, entweder in Richtung Textildesign oder Textilingenieur. Und da kam mein Vater wieder ins Spiel, der dann gesagt hat, was kommt nach dem ersten Staatsexamen? Richtig, das zweite Staatsexamen. Das heißt also, du machst jetzt erstmal deine Referendarzeit, die ich dann wundervollerweise im westmünsterländischen Gronau gemacht habe, wo ich erstmal auf die Karte gucken musste, wo das überhaupt war, an der holländischen Grenze. Da habe ich dann 2 Jahre verbracht, habe aber mein zweites Staatsexamen gemacht. Heißt also, jetzt bin ich zu alt, aber ich hätte immer noch Lehrerin werden können. Ja, und dann gab es eine Lehrerarbeitslosigkeit. Anfang der 80er Jahre war ich fertig und dann kam doch immer wieder der Gedanke nahe, das elterliche Geschäft hat mich doch auch immer interessiert, sehr interessiert, diese Nähe zu Menschen. Und habe mich dann entschieden, nach einer gewissen Anlaufzeit, ich glaube 3-4 Monate hat es gedauert, bis ich dann eingestiegen bin. Habe ich auch nicht bereut, kann ich nicht sagen.
Und dann hast du es quasi im Familienbetrieb von der Pike auf nochmal gelernt. Und
genau, da war das ja noch kein Ausbildungsberuf, wie es heute ist. Glücklicherweise seit circa noch nicht ganz 20 Jahren macht man ja die Ausbildung zur Bestattungsfachkraft. Ich habe das alles über Seiten Einstiege, ich hatte ja Abitur, Vollstudium, konnte dann also seitlich so einsteigen. Über den Bestatterverband wurden viele Seminare angeboten. Dann die Prüfung vor der Handwerkskammer gemacht in Düsseldorf und dann wurde ich dann praktisch Bestatterin, ich glaube mit 28. Ich hatte gerade meinen Sohn geboren. Da habe ich dann noch die Prüfungen dann dahinter hergelegt und habe dann auch noch die Ausbildereignungsprüfung gemacht. Habe auch ein bisschen im Verband noch, war ich noch tätig in der Ausbildung, als dann eben Lehrberuf wurde. Ja, habe es also schon von der Pike auf gelernt.
Das heißt, du hast das ja jetzt fast 40 Jahre.
Ich mache das 40 Jahre.
Du machst das jetzt 40 Jahre lang. Aus der Geschichte eures Unternehmens heraus, auch aus dem vielleicht, was deine Eltern oder vielleicht auch Großeltern erzählt haben und dem, was du jetzt selber erlebt hast, hat sich der Tod oder das Sterben eher verändert?
Gerade in den letzten 30 Jahren ist eine unglaubliche Veränderung eingetreten. Allein schon von der Bestattungsart her. Ich weiß noch, mein Vater ist 91 verstorben. Die letzte Statistik in dem Jahr war so, dass wir knapp 20% Feuerbestattungen hatten und 80% wurden erdbestattet. Und heute ist es genau umgekehrt. Aus verschiedensten Gründen. Das ist schon mal der erste gravierende Unterschied. Dann gibt es viel mehr Möglichkeiten, was die Grabarten an den Friedhöfen betrifft. Es werden mehr Menschen anonym beigesetzt.
Sterben heute auch mehr Menschen im Pflegeheim und Krankenhaus
als damals? Auf jeden Fall. Viel mehr als zu Hause. Obwohl dieser Trend so ein bisschen wieder dahin zurückgeht, dass sich viele Menschen natürlich wünschen, zu Hause zu sterben. Aber dazu bedarf es ja dann auch einer gewissen Betreuung, Pflege. Aber der Wunsch ist schon da, ne, dass die Menschen so lange wie möglich zu Hause bleiben.
Aber würdest du sagen, dass die Menschen vor, sagen wir mal, 30 oder 40 Jahren noch einen engeren Kontakt zum Thema Tod hatten, als sie es heute haben? Oder hat sich da nicht so viel verändert?
Das glaube ich nicht. Nein, das glaube ich nicht, dass sich das verändert hat. Es wird zwar heute mehr darüber gesprochen, auch durch die Medien geht ja dieses Thema immer, also fängt ja eigentlich immer mit Anfang, nur Ende Oktober geht es eigentlich los, ne, wenn so die berühmten Feiertage kommen, Allerheiligen, Buß- und Bettag, Totensonntag, dann ist das Thema ganz groß und präsent überall. Aber der Tod ist natürlich nicht, deshalb meint man übrigens manchmal auch, der Bestatter hat im November besonders viel zu tun. Also wer auf die Idee jemals gekommen ist, dass nur weil die Feiertage da sind, dass da mehr gestorben wird, das ist wirklich nicht so. Ja, also das ist schon durchgängig im Jahr. Nein, ich glaube, diese Verdrängung, die bleibt auch, da kann man so oft drüber sprechen, wie man möchte, trotzdem möchte man das Thema gerne beiseite schieben. Was mehr gemacht wird in den letzten Jahren, ist, dass die Menschen sich, wenn sie sich noch besser Gesundheit und Lebensfreude erfreuen, sich um eine Vorsorge bemühen. Dass sie also sagen, ich gehe jetzt mal zu einem Bestatter meines Vertrauens und lass mich mal beraten. Was gibt es überhaupt für Möglichkeiten? Und dann sind viele ganz erstaunt, was es für Möglichkeiten gibt, die man auch alle festlegen kann.
Du hast gerade gesagt, gestorben wird immer, das ganze Jahr
das
über.
Das ist so, ja.
In Wuppertal sterben laut Statistik, hat Tobias rausgesucht, zwischen 4.500 und 4.800 Menschen pro Jahr. Das sind durchschnittlich 12 Menschen pro Tag. Gibt es da den typischen Fall oder ein Szenario, das häufig vorkommt?
Der typische Fall ist ja, Gott sei Dank, dass die Menschen über 80 Jahre alt werden, dann entweder Erd- oder Feuer bestattet werden, meistens im Krankenhaus oder Pflegeheim versterben. Dann ist man froh, wenn es noch jemanden gibt, der sich dann auch um die Abwicklung kümmert, dass es nicht noch so ist, dass jemand von Amts wegen beigesetzt werden muss, weil es eben niemanden mehr gibt. Es ist wirklich schön zu sehen, dass es auch noch Familienverbünde gibt, wo man sagt, uns ist das wichtig, und die Mama oder den Papa oder die Oma zu begleiten bis zu dem letzten irdischen Gang, und dass man sich auch gerne darum kümmern möchte, um die Ausgestaltung und um Kleinigkeiten, dass man vielleicht auch nochmal Abschied nehmen möchte am offenen Sarg, bevor jetzt die Einäscherung oder die Beerdigung stattfindet. Das wäre so der typische Fall, und das wird dann entweder besprochen im Trauerhaus oder im Büro bei uns, und da nehmen wir uns auch viel Zeit dafür. Soll ja so auf den Verstorbenen auch abgestimmt werden.
Wenn ich mich so an die, Gott sei Dank, nicht so vielen Beerdigungen in den letzten Jahren erinnere, dann habe ich schon das Gefühl, dass es heute sehr viel individueller geworden ist, dass auch diese Abschiedsformen ganz anders geworden sind, weniger tradiert, mehr auch eingehend auf das Leben des oder der Verstorbenen und so. Also gibt es so, ich sag mal, Veränderungen, wo du sagst, das ist eigentlich total gut, dass das heute anders ist?
Ja, auf jeden Fall. Also mein Ziel wäre immer, bei einer Trauerfeier nochmal den Menschen zu entdecken, den wiederzufinden dort in dem, was da passiert. Das kann bei einer Musikauswahl anfangen, das kann über bunte Kleidung gehen, das kann über bestimmte Blumenwünsche gehen, das kann bei der Auswahl des Pfarrers oder des Geistlichen oder eben eines freien Sprechers sein. Das kann eine Beisetzung auf der grünen Wiese, im Begräbniswald oder auf dem Friedhof sein oder auch eine Seebestattung. Aber ich finde, all das sollte den Verstorbenen widerspiegeln. Das wäre mir also oder ist uns auch ein großes Anliegen, die trauernden Menschen dahin zu begleiten, dass sie da auch vielleicht manchmal ein bisschen mutig sind. Ne? Wenn jemand eben gerne AC/DC gehört hat, ja, dann darf man auch mal ein AC/DC-Stück auf einer Trauerfeier hören. Denn letztendlich ist es ja nicht nur eine Trauerfeier, es ist ja eine Lebensfeier. Es soll ja das Leben des Verstorbenen widerspiegeln. Wir wollen den Menschen ja nicht nur in Erinnerung behalten mit dem Tod, sondern mit dem Leben, was man mit ihm gemeinsam gehabt hat. Das wäre so eine Zielvorstellung.
Ich habe das schon mal erlebt nach so einer Beerdigung, dass Leute so kamen und gesagt, nee, war schön, ne? Und dann denkt man so, naja, ist eigentlich ja nie, also eine Beerdigung ist eigentlich nie schön. Aber irgendwie ja doch. Also es kann ja doch, es kann ja auch schöne Beerdigungen geben.
Ja, auf jeden Fall.
Kannst du dich erinnern an schöne Beerdigungen?
Ja, so traurig wie die Beerdigung meiner Mutter war, aber sie war letztendlich auch schön und hat genau das wiedergespiegelt, wie meine Mutter eben auch war. Bunt. Bunt war ihr Thema. Sie war ja auch Malerin. Und sie war auch immer bunt angezogen, außer wenn sie jetzt zu einer Trauerfeier ging. Aber ansonsten sehe ich meine Mutter nur in Türkis, Orange, Gelb, Grün, Blau. Ne? Das war so ihr Ding. Und das haben wir auch alles so wiedergespiegelt bei der Trauerfeier. auch die Musik, das war eben alles meine Mutti und ja, das war richtig und das war auch schön so.
Das Leben feiern, ist das was Besonderes oder gibt es halt auch viele, die es eher standardmäßig machen oder wie schätzt du da so insgesamt die Branche ein?
Also insgesamt hat die Branche sich schon in diese Richtung auch entwickelt, das ist auch gut so, denke ich. Ne? Die Urnengefäße sind heute nicht mehr Kupfer oder Altsilber, sondern die sind auch bunt. Die sind aus verschiedensten Materialien, die möglichst ökologisch auch abbaubar sind. Ja, das ist alles ein bisschen anders geworden. Mhm. Ne? Und ich denke, das macht den Tod ja auch ein bisschen leichter. Der Tod ist ja, ich habe letztens noch ein Zitat gelesen von Lars Eidinger. Ich weiß nicht, ob ich das genau wiedergeben kann, aber das heißt eigentlich, der Tod tritt ja nicht nur am Ende des Lebens bei uns oder klopft dann nicht nur an die Tür. Der ist ja eigentlich ein Begleiter immer. Mhm. Ne, zum Glück nicht immer ganz nah, aber er ist immer ein Lebensbegleiter, der Tod. Indem wir also wissen, dass wir nur begrenzt auf der Welt sind, ist der Tod also auch ein Begleiter. Und ich glaube, so muss man ihn auch annehmen. Dann wird es nicht ganz so schlimm, wenn es dann kommt.
Und dann ist es eigentlich auch nicht nur ein reines Business, ne? Sondern dann, also das hat es auch, es ist auch ein Geschäft, aber auf der anderen Seite hat es ja schon auch einen, ich sag mal, fast gesellschaftlichen Auftrag.
Absolut. Ne? Also, was hat man mir mal gesagt? Wie geht's dir denn so in deiner Himmelsspedition? Fand ich auch einen interessanten Ausdruck. Nein, wenn wir ja Auszubildende einstellen, wir bilden ja schon seit, ich glaube, jetzt 5. oder 6. Mal aus, dann merken ja die jungen Menschen zu Beginn erstmal, welches Spektrum sich ihnen da eröffnet, wie groß dieses Berufsfeld ist. Das geht ja wirklich vom Wirtschaftsbetrieb, klar, vom kaufmännischen Bereich, bis hin zur guten Organisation, bis zur seelischen Betreuung, Organisation. Es ist unheimlich viel. Mhm. Warenkunde, man muss Kenntnisse haben über Musik, über Floristik und wie man Trauerdrucksachen entwerfen kann und Zeitungsannoncen und. Und dann natürlich, wie behandle ich einen Verstorbenen? Wie bereite ich ihn vor, vielleicht für einen Abschied am offenen Sarg? Wie transportiere ich ihn? Und. Also es ist ganz, ganz viel. Das macht den Beruf aber auch besonders interessant, finde ich.
Und gerade dieser Umgang mit den Verstorbenen, wird das heute anders gemacht als früher? Also wird da heute, ich sag mal, mehr Wert drauf gelegt?
In ländlichen Gebieten oder auch in, ich glaube, in Süddeutschland ist es sowieso noch mehr üblich als hier, ist es grundsätzlich so üblich, dass man Abschied am offenen Sarg nimmt. Wird gar nicht darüber diskutiert, das ist einfach so. Und dann ist es natürlich die Aufgabe eines Bestatters, dafür zu sorgen, dass man das bestmöglich machen kann. Das heißt nicht, dass man den Verstorbenen jetzt entstellen soll, der soll ja da, soll man den auch wiedererkennen möglichst, soll auch so natürlich wie möglich behandelt werden. Dieser Wunsch danach, nochmal Abschied zu nehmen, der ist wieder stärker in den Fokus gerückt. Ne? Wir versuchen das auch so ein bisschen zu erklären, dass man den Tod auch begreifen muss, um ihn überhaupt hier oben ankommen zu lassen, im Kopf und auch im Herzen. Und die meisten Menschen sind uns dann auch sehr dankbar, wenn wir sie da vielleicht sogar so ein bisschen hingeschubst haben, dass sie gesagt haben, gut, dass ich das nochmal gemacht habe, gut, dass ich meine Mutter jetzt nicht noch so im Kopf behalte, auf der Intensivstation oder so, mit Schläuchen, mit Apparatur. So habe ich einen ruhigen, friedlichen Abschied eben nehmen können. Habe nochmal vielleicht auch was in die Hand gegeben, ein Briefchen, ein Foto, eine Blume oder ihr was gesagt, wo immer das auch angekommen ist. Aber ich glaube, dass einem das sehr gut tun kann.
Ist das sowas, wo ihr dann ja, du hast es gerade schon so gesagt, auch ein bisschen manchmal schubst, damit es einfach, weil ihr wisst um die Qualität eines solchen?
Ja, genau. Doch, das tun wir schon. Also gleiche oder ähnliches Thema. Wir wollen keine Trauerfeier, weil wir sind ja nur 8 Personen. Das hat ja mit der Personenzahl eigentlich gar nichts zu tun, in welcher Form ich Abschied nehme. Ob jetzt hinter mir die Stuhlreihen oder Kirchenbänke gefüllt sind oder nicht, ich habe ja jetzt den Bezug da vorne hin zu dem oder der Verstorbenen. Und ob es sich da lohnt, in Anführungsstrichen, eine Sängerin zu engagieren oder ob sich das nur lohnt, wenn da 150 Personen sitzen, da hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Wenn man das Gefühl hat, meine Mutter hätte das schön gefunden, wenn jetzt eine Sopranistin irgendwie deren Lieblingslied gesungen hätte und es dem steht auch so finanziell, wirtschaftlich nichts entgegen, dann soll man es doch machen. Man macht es ja dafür, nicht für die, die da alle sitzen. Ne? Und auch da, also ich glaube, wir sind da sehr intensiv beratend tätig und das kommt eigentlich auch sehr gut an.
Wenn du das so schilderst, dann hat das was mit Empathie zu tun, mit Einfühlungsvermögen, mit Menschen nah sein und so. Gleichzeitig hast du aber gesagt, sind wir ein Wirtschaftsunternehmen, wir haben ganz viele operative Aufgaben. Ja. Wie schaffst du diesen Spagat zwischen einerseits mitfühlen, mitdenken und individuell beraten und gleichzeitig aber auch zu gucken, was ist realistisch und einen professionellen Blick drauf zu haben und die Dinge auch nicht zu nah an sich ranzulassen?
Also ganz ehrlich, denke ich manchmal, ich weiß es auch nicht. Das ist eine richtige Hürde, die man da nehmen muss. Und ich glaube, dass ich einfach das Glück habe, diese Mischung zwischen Empathie und Professionalität irgendwie, ja, die liegt mir einfach. Mhm. Ich kann das. Und wenn es mir zu sehr an die Seele gegangen ist, was ich da erlebe oder gehöre oder sehe, dann muss ich versuchen, entweder innerhalb des Teams, wir haben wirklich ein gut funktionierendes Team, dass wir uns da austauschen. Oder ich muss mir ein anderes Ventil suchen. Das ist dann vielleicht mein Mann oder mein Hund oder Sport, ja, spazieren gehen, Enkelkinder, was auch immer, Kinder, Enkelkinder. Da muss man sich schon Ventile suchen, ne? Denn das ist wirklich eine große Herausforderung. Mhm. Und ich habe aber auch nie behauptet, oder es war auch nie mein Ziel, zu sagen, hier ist eine Wand, da ist Familie, wer auch immer. Das ist deren Trauer, die sind völlig bestürzt, traurig, verzweifelt. Und hier bin ich und ich habe eigentlich nichts damit zu tun. Mhm. Ich habe nur damit zu tun, einen würdevollen Abschied zu gestalten. Das kann ich nicht und das will ich auch nicht. Also ich bin da schon durchlässig. Mhm. Das heißt aber auch, dass ich viel Energie abgebe. Das weiß ich auch. Mhm. Und das heißt auch, dass ich mich selbst mit meinem eigenen Tod mit Sicherheit viel mehr beschäftige als jeder andere auch.
Hast du da für dich, so deine eigene Beerdigung, hast du da konkrete Pläne oder Wünsche? Oder?
Doch, das haben mein Mann und ich ganz klar so festgelegt. Wir haben beide, kann ich ja ganz offen sagen, große Familiengrabstätten, wo unsere Eltern und Großeltern liegen. Wir haben uns aber beide entschieden für einen Familienbaum, wo wir beigesetzt werden. Und das wissen auch unsere Kinder und auch die Enkelkinder. Die kennen auch den Baum, die kennen den Platz.
Wie hat man sich das vorzustellen? Wo steht so ein Familienbaum?
Ja, leider nicht im Wuppertal. Das ist ja das nächste Thema, was mich auch sehr umtreibt, dass wir da immer noch nicht so weit sind, dass wir einen Begräbniswald hier in Wuppertal, obwohl wir so riesige Grünflächen haben, es kommen die tollsten Argumente, warum das in Wuppertal alles nicht machbar ist. Wir haben zwar Grabflächen, die in der Nähe von Bäumen sind, das haben wir, aber wir haben keinen Begräbniswald. Und aber fast jeder Ort um uns herum hat ihn.
Ich wollte gerade sagen, es gibt einen, der hat quasi Blick nach Wuppertal.
Ja, genau.
An der Remscheid-Wuppertaler Grenze.
Ja, und von dem spreche ich auch. Mhm. Da wir hier im Wuppertal viele Waldgebiete haben, ist es für mich eigentlich unverständlich, dass wir das nicht hinkriegen.
Woran hängt es denn?
Wenn wir immer mehr Urnenbeisetzungen haben, im Vergleich jetzt noch zu vor 30, 40 Jahren, wo viele Sargbeisetzungen waren, größere Grabstellen auch erworben wurden, hat der Verband ein Problem. Und auch dieser Friedhofsverband ist ein wirtschaftlicher Verband, das ist ja ganz klar. Und daran hängt es. Und wenn jetzt noch die Stadt Wuppertal käme und sagen würde, so und wir errichten jetzt hier am Platz sowieso Barmeanlagen, Nordpark, ich konstruiere das jetzt nur, also nicht, dass jetzt jemand Angst hat, aus meinen Barmeanlagen wird jetzt ein Friedwald. Dann glaube ich, dass der Friedhofsverband dann ein richtig großes Problem hat. Und ich schätze auch, dass das interveniert würde.
Gleichzeitig haben Friedhöfe ja so eine wirklich prägende Bedeutung häufig für Städte, ne? Also wenn man sich überlegt, Melaten in Köln oder den Friedhof Ohlsdorf in Hamburg, das macht ja was mit einer Stadt. Und das ist ja eigentlich auch wichtig, würde ich sagen, dass es auch im städtischen Leben vorkommt. Ne?
Keine Frage.
Ist vielleicht der größte Nachteil an so einem Begräbniswald, dass er eher dann außerhalb liegt. Und auch hier um die Ecke gibt es ja Friedhöfe. Und ich finde es durchaus auch schön, da mal drüber zu spazieren.
Absolut.
Und
das ist einer der wenigen Stellen, wo wirklich noch Ruhe herrscht.
Genau, wo Ruhe herrscht. Wo man eigentlich auch viel über das Leben erfahren kann. Also das ist doch auch gut, oder?
Das hat auf jeden Fall auch alles seine Berechtigung. Das möchte ich auch auf jeden Fall hier betonen. Ich würde jetzt niemals sagen, Friedhöfe sind Quatsch und gar nicht, überhaupt nicht. Ich gehe unheimlich gerne auch, wie du jetzt schon sagst, über Friedhöfe. Und das ist Kultur, das ist ein Kulturgut. Mhm. Da ist Geschichte zu sehen auf den Grabdenkmälern. Gar keine Frage. Aber zu sagen, bei uns gibt es hier keinen Begräbniswald und die Menschen, die das alle wollen, das sind zunehmend mehr, nach Remscheid, nach Hagen, nach Köln, nach wer weiß ich wie wo, ins Bergische Land, auswandern zu lassen quasi. Das halte ich nicht für richtig.
Zumal ja dann die Anreise schwierig ist. Also gerade der Begräbniswald da oben in Remscheid, da muss man ja auch hinkommen. Da fährt ja kein Bus hin.
Nee.
Und wer vielleicht mit über 80 seinen Partner, seine Partnerin verloren hat, der kommt da nicht mal eben zum Friedhof.
Nein, der kommt da nicht mal eben hin. Und das finde ich einfach schade, dass den Menschen einfach diese Möglichkeit genommen wird.
Da habt ihr euch jetzt schon einen Baum ausgesucht?
Genau, den Familienbaum. Da können dann bis zu 4 Beisetzungen stattfinden, in jeder Himmelsrichtung eine Urnenbeisetzung. Und ich fand das einen sehr friedlichen, friedvollen Gedanken. Und mir war eben auch wichtig, dass die Familie das genau weiß, schon vorher kennt, schon mal auch mit uns den Weg gegangen ist, den sie dann irgendwann mal alleine gehen müssen. Ist ja so.
Tröstet dich dieser Gedanke? Also, dass es diesen Baum schon gibt, diesen Ort?
Ja, ich bin ja auch beruflich häufiger da. Und wenn ich da bin, besuche ich den Baum auch mal. Gucke ich, ob der auch noch schön da steht, am Teich. Schöne Ecke, ganz friedlich. Ja, da habe ich letztens eine Dame getroffen, der habe ich das noch so ein bisschen empfohlen, weil sie sagte, ich suche so einen ganz friedlichen Platz und die hat dann in der Nähe da einen Baum erworben und sie ist sehr häufig da und sitzt auf dieser Holzbank. Sie sagte mir dann letztens noch, naja, irgendwann treffen wir uns hier ja mal alle wieder.
In Wuppertal gibt es einen städtischen Friedhof, zwei Ehrenfriedhöfe, über 40 christliche, 4 jüdische, einen geplanten muslimischen. Richtig. Also es ist viel. Aber welcher ist denn der schönste? Du kennst sie wahrscheinlich alle.
Würde ich jetzt mal sagen, dass ich alle kenne, ja. Also, ein sehr traditionsreicher ist ja zum Beispiel in Unterbarm. Ein großer, ziemlich steiler Friedhof, geht ja weit hoch. Da sind alte Grabstellen noch zu besichtigen. Also da kann man viel sehen, aber auch hier auf den Friedhöfen an der Hochstraße. Was so manchmal so ein bisschen zu wünschen übrig lässt, sind die Kapellen. Deshalb bringe ich das immer so ein bisschen in Einklang. Eine Friedhofskapelle, finde ich, sollte auch ein schöner Ort sein. Ganz extrem haben wir das ja erlebt, als Corona war. Dann wurden ja diese wunderschönen Gebäude wurden ja mit Klebestreifen, die man heute noch sieht, ohne dass man sich vielleicht mal überlegt hat, was hinterlassen die eigentlich für Spuren auf den wunderschönen alten Holztüren teilweise, ritsch, ratsch, gesperrt. Ne? So. Das ist eigentlich zu einem großen Prozentsatz einfach lieblos. Und da ist auch nichts verändert worden. Es gibt 2, 3 Friedhöfe, da ist mal ein bisschen Farbe an die Wand gebracht worden in der Kapelle. Fenster sind ein bisschen erneuert worden.
Ansonsten Stapelstühle, Holz vertäfelt und Kunstblumen. Ja,
so in der Art. Mhm. Ne? Mhm. Und teilweise werden da Malerarbeiten dringend notwendig. Letztens war es mir einfach nur peinlich, ich möchte den Friedhof jetzt auch nicht benennen, wo einem der Putz von der Decke fällt. Und es wird ja eine Gebühr erhoben für die Nutzung der Friedhofskapelle und die ist auch nicht so gering. Und dann finde ich, dann muss ich das auch in Ordnung halten können.
Würdest du sagen, das ist nur ein wirtschaftliches Spiegelbild oder ist das auch ein Spiegelbild dafür, wie wir am Ende als Gesellschaft mit dem Thema umgehen?
Ja, das will ich aber gar nicht hoffen. Das fände ich ja ganz schlimm, wenn das die Einstellung wäre. Das glaube ich aber auch nicht. Ich bin ja wirklich sehr, sehr eng in Austausch mit dem Friedhofsverband. Da sitzen auch wirklich sehr gute Leute und der Leiter des Friedhofsverbandes, der macht das schon ganz, ganz lange Zeit, aber dem sind eben auch die Hände gebunden und das ist eine wirtschaftliche Sache. Man sieht es ja auch, wie viele Kirchen geschlossen werden. Das ist alles nicht mehr tragbar. Ne? Ich hätte mir auch gewünscht, dass eine Friedhofskapelle nicht immer verschlossen ist, also dass die auch tagsüber mal auf ist, dass man sich da mal hinsetzen kann, dass man da mal eine Kerze anzünden kann, dass man einen Moment mal da verweilen kann. Denn wie sieht sonst ein Friedhofsbesuch aus? Das weiß man ja selbst. Mhm. Man geht zum Friedhof, also man steigt aus dem Auto ja meistens, hat ein Blümchen dabei und geht zum Grab. Dann steht man vor einer eingegrenzten Grabfläche und dann tauscht man vielleicht die Blumen aus und denkt 1, 2, 3 Minuten nach und dann geht man wieder. So, man hat fast kaum eine Möglichkeit, mal irgendwo sich in Ruhe hinzusetzen und schon mal gar nicht geschützt hinzusetzen. Ich möchte ja vielleicht einfach mal auch meinen Gedanken ein bisschen nachhängen. Und ich finde es einfach so schade, dass man diese Möglichkeit auf den Friedhöfen eigentlich gar nicht hat.
Wie würdest du sagen, ist bei euch so der Anteil von religiösen zu nicht religiösen Beisetzungen?
Ja, ich würde sagen, es hält sich die Waage. Mhm. Es hält sich die Waage. Es gibt auch, nochmal, alles hat seine Berechtigung. Mhm. Wenn jemand katholisch ist, und ein gläubiger Mensch ist, gläubiger Katholik ist, der hat eine ganz klare Vorstellung davon, wie eine Messe und Trauerfeier für den Verstorbenen aussieht. Das ist aber eine ganz andere Sache, als wenn ich jetzt eine freie Trauerfeier mache, ne, wo sich dann die Angehörigen oder Freunde noch einbringen, persönlich einbringen können. Sonst ist es ja ziemlich starr an Rituale gehalten. Und aber auch manch einer braucht das so als Geländer. Ne? Das hat ja auch was, das, was auf einen zukommt nach dem Tod eines nahen Angehörigen, dass man irgendwie feste Rituale braucht. Das ist natürlich bei uns so ein bisschen verschwommen in unserer Bestattungskultur. In anderen Ländern auch oder bei anderen Glaubensrichtungen ist das klarer strukturiert. Bei uns ist eben sehr viel möglich und deshalb weiß man manchmal gar nicht, was alles möglich ist und was da alles auf einen zukommen kann. Also in Griechenland wird nicht eingeäschert, ein Muslim wird auch nicht eingeäschert und also die wissen ganz genau, was jetzt kommt und in welcher schnellen Abfolge auch. Wir haben ja ein viel breiteres Spektrum. Also wenn jetzt jemand bei uns eingeäschert wird, da muss 6 Wochen nach der Einäscherung die Urne beigesetzt sein. Da hat man ja einen langen Spielraum. Und beim Sarg sind es 10 Tage, wobei man auch noch eine Fristverlängerung beantragen kann. Aber in anderen Religionen geht das innerhalb von manchmal einem Tag bis zu 3 Tagen. Dann ist die Beisetzung gewesen, ist es abgeschlossen. Wir schlingern ja manchmal noch so ein bisschen da drum herum, ne, was so alles passieren soll.
So flexibel die Ausgestaltung ist, so flexibel musst du auch als Bestatterin sein. Ne? Also Sterben ist nicht planbar.
Nee, das ist
richtig.
Du
wirst oft außerhalb gängiger Arbeitszeiten gebraucht und dann schnell und sofort. Kannst du ein bisschen schildern, wie das mitunter läuft?
Ich weiß noch, wie als ich noch ein Kind war und das Telefon klingelte und es hat dann jemand einen Sterbefall gemeldet, dann wusste ich mit folgender Frage genau, dass jetzt, was jetzt wir eigentlich vorhatten, was es auch immer privat vielleicht war, dass das jetzt wahrscheinlich nicht stattfinden würde. Nämlich, das war die berühmte Frage, war der Arzt denn schon da?
Mhm.
So, ja, okay, Trauerfall. Damals ist mein Vater auch noch viel mit rausgefahren. Das mache ich ja jetzt nicht mehr, das machen unsere Mitarbeiter. Aber wer Dienst hat, hat Dienst. Bin ich das zum Glück nicht mal alleine, wir teilen uns das ja alles schön auf. Aber Tag und Nacht und Ostern und Heiligabend, Silvester sind wir direkt persönlich ansprechbar.
Jetzt würde man ja sagen, wenn jemand tot ist, gibt es ja eigentlich in dem Moment mal erst gar keine Notwendigkeit, dass man sofort mit dem Beerdigungsinstitut spricht.
Ja,
denn ob die Oma da noch bis morgen früh im Bett liegt, ist ja eigentlich egal, oder?
Eigentlich ist egal. Das kann man natürlich auch den Angehörigen so sagen, aber dieses Gespräch brauchen die auch erstmal. Mhm. Ne? Erstmal sind sie ja in Panik, auch wenn sie schon lange vielleicht damit gerechnet haben, dass Oma jetzt bald stirbt. Wenn der Fall eingetreten ist, ist es wieder ganz anders.
Und würdest du sagen, die meisten eurer Kunden möchten dann auch, dass zum Beispiel so eine Abholung schnell passiert?
Ja, möglichst bald.
Okay, das heißt, so über Nacht noch da bleiben oder
eher selten. Die meisten haben ein bisschen Angst davor.
Das heißt, das ist dann schon eine Sache, wo ihr nach wenigen Stunden im Regelfall vor Ort seid.
Genau. Wir sind, deshalb nochmal die Frage, war denn der Arzt schon da? Das ist für uns die Grundvoraussetzung, dass wir überhaupt tätig werden dürfen. Und
das heißt, zum Verständnis, der stellt einen Totenschein aus.
Genau, der stellt den Totenschein aus und wir können dann tätig werden, wenn der Arzt dann bescheinigt, dass der Tod natürlichen Ursprungs ist. Heißt also an einer Erkrankung verstorben. Es gibt ja auch andere nicht natürliche Todesursachen. Verkehrsunfälle, Freitod. Oder der Arzt ist sich in dem Moment, kennt den Patienten nicht, weil er eben Notdienst tätig ist. Da kann ich nicht genau beurteilen. Ich mache kein Kreuzchen bei natürlicher Tod. Dann können wir auch nicht tätig werden.
Dann
kommt erstmal die Polizei ins Spiel.
Dann wird noch untersucht.
Genau.
Dann kommt die Rechtsmedizin quasi und stellt sie
unter Umständen, fest. Ja, auf jeden Fall wird der Staatsanwalt dann irgendwann die Freigabe erteilen, nach 2 bis 3 Amtstagen ungefähr.
Also an irgendeinem Feiertag, du hast eigentlich frei, aber Dienst oder Bereitschaft oder wie auch immer und dann klingelt das Telefon und dann passiert das, was du gerade schon geschildert hast und du fragst, war denn der Arzt schon da?
Genau.
Ja, der war schon da. Und was passiert dann?
Dann frage ich, wann denn die Abholung erfolgen soll, ob eben möglichst zeitnah oder ob man noch ein bisschen Zeit zum Abschied nehmen haben möchte, ob vielleicht noch Personen kommen, auch vielleicht am nächsten Morgen erst zum Abschied nehmen. Dann ist auch manch einer erstaunt, dass es überhaupt möglich ist. Das können wir machen, das ist ja schön. Ja, dann bleibt die Oma noch bei uns. Also wir machen das so, wie die Angehörigen das gerne wollen. Und dann wird der Verstorbene zu uns in den Klimaraum gebracht. Und da bleibt er so lange, bis dann entweder die Beerdigung am Friedhof ist, also die Erdbestattung, oder bis wir den Verstorbenen zum Krematorium überführen.
Und dann finden aber bis zu diesem Zeitpunkt Gespräche statt mit
den
Angehörigen.
Genau, entweder im Trauerhaus, dachte ich ja schon, also manch einer möchte nicht so gerne zu uns kommen und möchte lieber in der gewohnten Umgebung sein, weil dann da auch die entsprechenden Unterlagen liegen, die wir ja dann auch brauchen. Und man fühlt sich da vielleicht sicherer und dann macht man einen Hausbesuch. Genau, und dann wird alles besprochen, was zu besprechen ist. Ne? Und dann müssen wir immer gucken, dass wir schön den roten Faden da durchführen, was alles zu besprechen ist. Häufig ist das auch erstmal ein Erstgespräch. Dann lässt man das als Angehöriger vielleicht erstmal alles so ein bisschen sacken und überlegt es vielleicht auch noch mit weiteren Familienmitgliedern, um am nächsten oder übernächsten Tag nochmal so ein bisschen konkreter zu werden. Das sind schon anspruchsvolle und auch Gespräche, die teilweise sehr nahe gehen und man ist sehr nah in der Familienstruktur. Man taucht da also so quasi ein, ob man das möchte oder nicht, aber man bekommt da ziemlich viel mit.
Bist du dann sowas wie eine Familientherapeutin?
Ja,
also
manchmal schon.
Wird da viel gestritten?
Auch.
Ja.
Viel zum Glück nicht, aber es wird gestritten, auf jeden Fall.
Und wenn das so ist, also wenn du so tief drin bist und du hast plötzlich, weil es eben nicht planbar ist, im Grunde mehr Aufträge, als du schaffen kannst. Wie schaffst du das denn dann, auch wenn die Zeit drückt oder wenn operativ, organisatorisch Dinge noch anstehen und es zwickt an der einen Seite, aber auf der anderen Seite will jemand, dass du zuhörst und empathisch bist.
Ja.
So,
ja, ja.
Wie kriegst du das hin?
Ja, wir teilen uns das sehr gut auf. Meine Tochter, die ja nun mittlerweile auch Bestattermeisterin ist, die hat das genauso im Blick und unsere langjährige Mitarbeiterin, die Frau Klein, die hat das auch im Blick und jeder hat schon so seine eigenen Familien, die er gerade betreut. Wobei das teilweise auch schon mal ein bisschen verschwimmt. Ne? Mhm. Manchmal müssen wir auch zu zweit an eine Sache heran, weil sie eben sehr, sehr aufwendig ist und sehr zeitraubend. Aber das ist richtig. Das ist ja gerade die Kunst, zu wissen, was ist jetzt in dem Moment wichtig. Ist jetzt wichtig, dass eine Danksagungskarte, die ja erst nach mehreren Wochen verschickt wird von einer Familie, entworfen wird, jetzt im Moment? Oder ist es jetzt wichtig, dass ich mich um die Witwe kümmere, wo gestern der Ehemann gestorben ist? Und dann hat noch jemand anders eine spezielle Frage und Vorsorgegespräche, was wir alles führen, da praktisch so eine Balance zu halten. Ne? Mhm. Wo bin ich jetzt am meisten gebraucht?
Und ist das eines deiner natürlichen Talente, dass du das gut kannst?
Ich glaube schon, dass ich gut organisieren kann.
Ja. Glaubst du eigentlich, dass Frauen die besseren Bestatter sind? So wegen Multitasking.
Bestatterinnen wollte er sagen.
Entschuldigung.
Genau.
BestatterInnen.
So. Ja, oh, ja. Also immer mehr Frauen werden BestatterInnen. Bestatterin, genau. Ja, also die Nachfrage auch bei den Auszubildenden ist eher weiblich als männlich. Das hängt wahrscheinlich damit zu tun, dass wir auch sehr mit dem Thema Empathie verbunden sind. Und ja, ich glaube, dass Frauen gute Bestatterinnen sind.
Ja. Das passt ja zu euch, denn deine Tochter hat gerade, hast du schon gesagt, hat gerade den Meisterschule abgeschlossen.
Ja.
Ne?
Ja, genau. Die hat ja einen ähnlichen beruflichen Werdegang wie ich, hat auch erst Abitur, dann hat sie auch Sport und aber Philosophie studiert. Und wollte eigentlich immer was mit Sportmanagement machen. Die war ja auch Leistungssportlerin und ist dann aber während des Studiums, wollte sie ja gerne auch ein bisschen Geld verdienen. Und da hat sie sich natürlich gedacht, ach, dann kann ich auch bei Mama machen. Und hat sie auch immer sehr interessiert, das Thema. Und durch das Philosophiestudium, durch das Thema Sterbebegleitung, was sie da auch sehr intensiv betrieben hat, ist sie eigentlich wieder so ein bisschen zurückgekehrt und hat die Leidenschaft so dafür entwickelt. Ja.
Und freut dich das?
Ja, das freut mich sehr, klar. Da bin ich auch sehr stolz drauf. Genauso wie meine Eltern wahrscheinlich sehr stolz waren, als ich das dann diesen Weg eingeschlagen bin. Ja, klar, ich weiß ja auch, dass wenn ich mal nicht mehr da bin, dass das genauso anders, aber genauso gut weiterläuft. Ne? Mhm. Da bin ich recht sicher.
Wäre es auch okay gewesen, sie hätte was anderes gemacht.
Auf
jetzt musst
Fall.
Du natürlich Ja sagen.
Ja, nee, da sage ich aber voller Überzeugung ja, weil ich ja gar nicht damit gerechnet habe. Mhm. Also ich habe eher damit gerechnet, dass mein Sohn es mal übernimmt, der ja Wirtschaftswissenschaft studiert hat und dann mir aber irgendwann eröffnet hat, dass das Thema Tod und Trauer nicht sein Lebensthema werden könnte. Ist dann Wirtschaftsingenieur geworden. Mhm. Und das war für mich erst eine harte Nuss, weil ich dachte, oh, jetzt wird das vorbei sein, weil ich bei Caro eher nicht damit gerechnet habe. Und jetzt freut mich das umso mehr. Und ich meine, wer kann schon sagen, in 9. Generation ein Familienunternehmen zu führen, in gerader Linie. Mhm. Ne? Also das ist schon, finde ich, sehr besonders.
Es ist zumindest, glaube ich, auch eine Assoziation, die viele mit diesem Job haben, dass es so mit Ekel und Überwindung auch zu tun hat. Kannst du das verstehen, dass Leute das so?
Ja, klar.
Ja,
ja, natürlich. Es gibt Dinge, die man nicht gerne tut, ganz klar.
Kannst du die benennen?
Also nicht jedem ist es gegeben, auch einen Verstorbenen anzufassen, ihn anzukleiden, ihn zu waschen, was auch immer. Ist es bei uns auch so ein bisschen aufgeteilt. Wenn ich natürlich Bestattungsfachkraft bin oder Bestattermeisterin wie meine Tochter, die haben das von der Pike auf alles gelernt. Ich habe es auch gelernt, habe aber mich zunehmend auf den Bereich Betreuung von Angehörigen und Ausgestaltung von Trauerfeiern habe ich mich konzentriert. Der anderen Part, den kenne ich, weiß auch, wie es funktioniert. Aber ich habe jetzt keine Leidenschaft dafür entwickelt, zu sagen, das möchte ich jetzt, das ist jetzt so mein Ding. Und deshalb kann ich das gut verstehen.
Würdest du sagen, der Beratungsteil oder der handwerkliche Teil ist der herausfordernde Teil eures Berufs?
Ich glaube, das ist für jeden anders. Das ist für jeden anders. Ich glaube aber, mit Menschen in einer Ausnahmesituation umzugehen, das ist schon eine besondere Herausforderung, sich darauf einzustellen. Gut einstellen zu können und das auch zu wollen. Ich würde nicht gerne eine Bestattung verkaufen, Nummer 1 bis 10 und sagen, wählen Sie jetzt bitte, für Sie ist vielleicht Nummer 6 oder 7 passend. Entspricht überhaupt nicht meinem Anspruch. Gar nicht.
Wobei es solche Angebote ja auch gibt. Ne?
Auf jeden Fall.
wahrscheinlich aber auch ihre Daseinsberechtigung haben, weil es eben auch Menschen gibt.
Für die ist es unwichtig, muss man ganz klar sagen, aus welchem Grund auch immer. Die möchten sich gar nicht so intensiv damit auseinandersetzen.
Aber dann wird es ja vielleicht auch eher zu so einer Art von, ich sag's jetzt mal ein bisschen böse, Entsorgung. Ne?
Ja, ich möchte das gar nicht so aburteilen. Wenn mir jemand sagt, ob die Oma rosa oder gelbe Rosen auf dem Sarg liegen hat, davon würde sie auch nicht wieder lebendig. Ich meine, wie soll ich dagegen argumentieren? Mhm. Das stimmt ja auch. Es ist ja die Frage, ob einem das wichtig ist, dass man diese rosa Rosen, die die Oma eben immer gerne gehabt hat, ihr mit auf den letzten Weg gibt. Mhm. Manch einem ist das wichtig und manch einem ist es überhaupt nicht wichtig.
Das sagt also eigentlich mehr über die Lebenden als über die Gestorbenen.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich glaube, die Menschen lerne ich in dieser Lebenssituation sehr, sehr gut und nah kennen.
Du hast gesagt, du hast schon Familien streiten sehen in Situationen, die es vielleicht eigentlich nicht hergeben und so. Würdest du sagen, man kann dich mit noch irgendwas schocken? Oder hast du das Gefühl, du hast schon viel gesehen, so von Leben und Sterben in Wuppertal?
Ja, ich glaube, ich habe schon sehr viel gesehen und erlebt. Auch ja, Menschen, die so bekannt waren im Wuppertal, wo noch nicht mal die Friedhofsverwaltung wusste, wer jetzt da im Sarg liegt, weil es eben unter einem Synonym passierte, wo man erst hinterher wusste, wer es dann war.
Aber du wusstest es natürlich.
Ich wusste es, genau. Das war auch eine besondere Herausforderung. Aber wenn man einen Ordnungsdienst braucht oder Security am Eingang von einer Kapelle, weil irgendjemand nicht in die Kapelle rein soll, also dann finde ich es auch schon sehr speziell. Ja, aber all das haben wir schon erlebt.
Würdest du sagen, dass dein Beruf dein Menschenbild verändert hat? Also im Positiven wie im vielleicht auch Negativen?
Also ob es das verändert hat, weiß ich nicht, weil ich ja immer damit gelebt habe. Aber wundern tut mich eigentlich nicht mehr viel, muss ich sagen. Nee, eigentlich nicht. Aber ich bin sehr geerdet. Ich bin extrem geerdet. Und es ist auch egal, ob jemand Professor, Doktor ist, der verstirbt oder jemand, der sein Leben lang, was weiß ich, gemacht hat, vielleicht auch gar nichts gemacht hat oder mit dem Leben gar nicht klargekommen ist. Wir alle sterben. Wir können auch unter Umständen in der gleichen Räumlichkeit liegen, im Krankenhaus, zur gleichen Zeit und können uns nicht vorstellen, jetzt, dass wir neben dieser anderen Person mal zum Liegen kommen. Diese Situation hatten wir nämlich auch mal in unserem Geschäft. Da lagen zwei Personen in dem Klimaraum, von denen ich genau weiß, dass sie sich überhaupt nicht leiden konnten. Gar nicht zu Lebzeiten. Davon habe ich ein bisschen mit Schmunzeln gesehen. Aber es ist eben so.
Wir haben das auch in der Podcast-Folge mit unserer Hebamme Anja gehört.
Ja.
Ne? Dass also beim Geborenwerden und beim Sterben sind sie alle gleich.
Alle
dann
gleich.
Ist es egal. Ne?
Ist so. Ist so. Und das ist wahrscheinlich auch gut so.
Mit welchen Klischees über BestatterInnen gehört denn am ehesten aufgeräumt?
Also, manch einer meint ja, ach, so ein Bestattungsunternehmen, das würde ich auch noch so nebenbei machen. Also diese Person würde ich dann gerne mal zu uns einladen, 1 bis 2 Tage zum Tagespraktikum, mal gucken, ob das so einfach geht. Ich hatte ja eben schon von der Bandbreite und dem Spektrum des Berufsbildes gesprochen. Es ist so viel, was man, wenn man gut arbeiten will, wissen sollte, können muss. Also das ist ein Klischee, da sollte auf jeden Fall mal mit aufgeräumt werden.
Wie hast du das denn, jetzt sind deine Kinder erwachsen, haben wir schon gehört, aber wie hast du das denn, als sie noch kleiner waren, hinbekommen, auch angesichts der Arbeitszeiten?
Ja, nun ist ein Familienunternehmen immer so, heißt ja schon auch, besteht ja aus Familie und Unternehmen und ich hatte schon immer auch meine Eltern im Background. Die waren ja dann, als mein Sohn geboren wurde, war mein Vater, glaube ich, Mitte 60, wenn ich mich richtig erinnere. Und der hätte sich gar nicht so vorstellen können, mal ein bisschen weniger zu arbeiten. Aber als mein Sohn geboren wurde, da konnte der das auf einmal. Ich habe eigentlich meinen Vater gar nicht so richtig wiedererkannt. Der war ein wirklich total liebevoller Opa, der sich so richtig um den kümmerte. Leider ist er ja dann so früh gestorben, dass mein Sohn nur 5 Jahre was von ihm hatte. Aber der hat sich sehr um ihn gekümmert. Doch, und das hat mir dann wieder ein bisschen Freiraum gegeben. Ne? Ja.
Und wie ist das für dich, mit deiner eigenen Tochter zusammenzuarbeiten? Also wenn ich mir das vorstelle, dann vermischt sich ja auch da Privates und Beruf.
Ja.
Und da kann man sich ja vielleicht auch mal auf den Wecker gehen, oder?
Bestimmt gehe ich meiner Tochter manchmal auf den Wecker.
Ja, ich meine auch anders, also wenn du Streit oder eine Meinungsverschiedenheit mit einem Mitangestellten
ist was anderes.
Ist es was anderes, weil der geht abends nach Hause.
Absolut.
Aber vielleicht sagt deine Tochter abends noch, Mama, ich habe noch folgendes privates Thema.
Ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch und ich achte da eigentlich sehr drauf, dass das möglichst nicht zutage tritt. Ne? Und ich weiß aber auch, meine Zeit, die ist ja jetzt irgendwie mal da auch bald abgelaufen. Das muss man ja ganz ganz klar mal so anerkennen. Ne? Ich bin jetzt 66, da arbeitet schon manch einer gar nicht mehr. Mhm. Und das wird ja auch in näherer Zukunft so sein, dass meine Tochter das Geschäft dann übernimmt, leitend. Mhm. Und dann müssen wir irgendwie einen Weg finden, wo ich vielleicht noch so ein bisschen was mache oder spezielle Aufgaben oder wenn jemand in Urlaub ist oder was auch immer. Ich kann mir jetzt im Moment noch nicht so vorstellen, so ganz zu Hause zu bleiben. Ich halte ja auch Trauerreden für Personen, die jetzt nicht in der Kirche sind. Das ist nur so ein Aufgabenbereich, den ich alleine im Geschäft abdecke. Da werde ich bestimmt noch ein bisschen tätig sein. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Meine Tochter ist eine sehr starke Persönlichkeit und da müssen wir einfach immer einen guten Weg finden. Ich finde ganz wichtig, dass man immer miteinander spricht und einen guten Ton miteinander findet und hält. Klar.
Du bist ja in dieser Stadt auch sehr engagiert. Was liegt dir so besonders am Herzen oder warum liegt dir vielleicht auch Wuppertal so am Herzen?
Das ist meine Heimat. Ne? Das finde ich jetzt komisch, wenn die mir gar nicht im Herzen liegen würde. Das verstehe ich sowieso bei manchen Menschen nicht, dass die einfach immer nur meckern, nichts machen und einfach Wuppertal doof finden. Das verstehe ich zum Beispiel nicht.
Ne? Gibt ja auch vieles, was man richtig schön finden kann.
Ja, genau.
Gibt vieles, was man gibt schön finden kann. Gibt auch Sachen, die richtig doof sind, ja, aber die könnte genau. man ja ändern.
Richtig, richtig. Es gibt auch genügend Möglichkeiten, sich einzubringen. Ne? Mhm. Ist ja jetzt nicht so, als gäbe es keine Möglichkeiten dafür. Ja, Wuppertal ist meine Heimat. Ich bin ja immer wieder hierhin zurückgekehrt und im Moment habe ich so ein bisschen Sorge, dass das hier so ein bisschen ein bisschen traurig sich darstellt. Nicht nur ob der vielen Baustellen, die wir haben, wo wir ja gerade im Moment ganz besonders von betroffen sind, durch den Wuppersammler, die Idee finde ich natürlich super und ich hoffe, dass er auch das Entsprechende bringt dann. Aber diese Baustellensituation ist einfach ganz extrem schlimm, finde ich. Und die gesellschaftliche Umstrukturierung, die haben wir einfach. Das ist auch eine Herausforderung, die wir uns da stellen müssen. Aber wir können auch nicht immer in der Vergangenheit leben. Wir können nicht immer sagen, früher war alles besser und anders, aber dann müssen wir uns jetzt eben den Dingen stellen, die jetzt sind. Ja, Sport war ja immer mein Thema, habe ich mich auch sehr engagiert. Bei Radio Wuppertal habe ich mich engagiert. Barmer TV war ich Vorsitzende. Ja, ich finde es einfach wichtig, dass man sich in der Gesellschaft engagiert. Das ist, ich finde, fast eine Verpflichtung.
Man sagt der Stadt ja immer nach, es gäbe hier so außergewöhnlich viel ehrenamtliches, bürgerschaftliches Engagement. Teilst du das, diese Einschätzung?
Das glaube ich schon. Also ich kenne viele, viele, die das tun, die ehrenamtlich unterwegs sind. Ich glaube, wenn das nicht so wäre, dann wäre es ein bisschen noch trauriger.
Noch trauriger.
Wäre es noch trauriger in der Stadt. Es gibt doch viele, die Fahne noch ganz schön oben halten.
Was sind so deine Lieblingsorte? Oder wenn du jetzt jemanden nach Wuppertal vielleicht zum ersten Mal einlädst oder so, wo du sagst, also da bin ich wirklich stolz drauf, da, oder da gehe ich auch einfach selber gerne hin?
Also, die typischen Dinge wahrscheinlich. Also ich fahre auf jeden Fall immer Schwebebahn, weil ich das auch ganz besonders immer noch finde. Und ich gehe sehr gerne in den Skulpturenpark. Ich fahre gern an Aussichtspunkte, wo man auf die Stadt blicken kann. Da gibt es ja auch einige von. Ich halte auch manchmal an, wenn ich nach Hause fahre, da an der oberen Lichtenplatzer Straße, oberhalb der Gartensiedlung, immer wieder im anderen Licht. Ich fotografiere sehr gerne und da finde ich, da sieht doch Wuppertal schon ganz schön besonders aus. Mit dem Tal und den vielen Höhen und ja, ich finde es schön, wenn Dinge einfach so erhalten bleiben oder dem ein neues Gesicht gegeben wird, wie zum Beispiel der Gaskessel in Heckinghausen. Finde ich auch eine ganz tolle Sache. Ich finde es schön, wenn alte Fabrikgebäude jetzt so Lofts oder irgendwelchen Wohneinheiten umstrukturiert werden, dass das erhalten bleibt, dieses Bild. Ich finde alte Häuser in Wuppertal wunderschön. Aus
davon
der Gründerzeit,
haben wir ja eine Menge, ne?
Davon haben wir eine Menge und auch wunderschöne Häuser. Ja, das sind so die Flecken.
Stell dir vor, du könntest irgendwo in Wuppertal einen großen Banner aufhängen, wo eine Botschaft von dir an die Stadt draufsteht. Was würdest du uns Wuppertalerinnen und Wuppertalern wünschen oder empfehlen?
Also ich habe ja einen Lebensspruch, der steht auch überall. Der steht bei mir im Büro als Wandtattoo, den habe ich auch zu Hause groß hängen. Und der ist aber nicht nur für Wuppertal gültig, der ist, finde ich, allgemein für den Menschen gültig. Und das ist ein Ausspruch von Paul Gauguin, der heißt, wer sehen will, muss die Augen schließen.
Großartig.
Da können wir nichts ergänzen.
Wunderbar.
Lassen wir so stehen. Vielen Dank für deinen Besuch.
Herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Das war Sag mal Wuppertal, der Podcast für die Stadt. Eine Produktion von PodPod Studio.